Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Ganz selten im Leben eines Moderators fällt ihm keine angemessene Ankündigung für einen Beitrag ein, weil die Rezensentin nämlich alles auf den Punkt bringt. Hören wir Gesine Palmer über die Organisation des Terrors, der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1943 bis 1945.
Es gibt Bücher, die muss es geben, auch wenn kaum jemand sie ganz lesen wird. Sie sollen in den Bibliotheken stehen und einfach da sein, damit etwas gut altmodisch schwarz auf weiß dasteht, nachlesbar, offenkundig, nach allen Regeln der wissenschaftlichen Dokumentation erschlossen. Ein solches Buch ist dieses. Auf insgesamt 1150 Seiten haben 5 Männer mit Hochschulabschluss, Martin Holler, Jean-Luc Leleu, Dieter Pohl, Thomas Proschwitz und Matthias Uhl, den Dienstkalender und den Terminkalender Heinrich Himmlers in der Zeit vom 1. Januar 1943 bis zum 14. März 1945 aus 3 Quellen rekonstruiert. DK ist der Dienstkalender, den Himmlers Bürostab für ihn erstellte. TK ist der Tischkalender, den der Mann selbst handschriftlich führte. Und TB das Telefonbuch. Die Herausgeber haben nicht nur das Quellenmaterial transparent aufbereitet, sie haben es auch ausführlich mit den auffindbaren Fakten und den allgemeinen historischen Umständen kommentierend verbunden. Dazu gibt es nicht nur einen Apparat von 711 Fußnoten, sondern auch einen fortlaufenden Text, der die wiederum in 3 treu abgebildeten Blöcken überlieferten einzelnen Tagesblätter einrahmt. So lässt sich beispielsweise im Detail nachvollziehen, wie der Arbeitsalltag Himmlers etwa Anfang Oktober 1943 aussah, als er die beiden berüchtigten Posener Reden hielt. Himmler war erkältet. Er hielt die erste Rede nicht im Posener Rathaus, wie oft geschrieben wird, sondern im Hotel Ostland, und sie dauerte 3 Stunden. Für den Folgetag notiert er im Tischkalender Halsweh. Am 7. Oktober trifft er sich außer mit seiner Sekretärin Fräulein Erika Lorenz noch mit den Sekretärinnen Bennemann, Mähner, Dreier und Hinze, und er reagiert auf eine Denunziation. Er erteilt dem Denunzianten, Gauleiter Lauterbacher, den Befehl, Reichsarbeitsdienstleiter, genauer Ehrenarbeitsführer Professor Karl Schöpke, zur Strafe für unverantwortliche Äußerungen über ein angebliches Zerwürfnis zwischen Hitler und Göring,
für 4 Wochen in ein Konzentrationslager einzuweisen, ohne jedoch ihm die Kopfhaare zu scheren. Er solle als Buchhalter oder Rechnungsführer eingesetzt werden.
Wir bekommen also, sorgfältig archiviert, Einblicke in alles. Solche Strafmaßnahmen an Mitverbrechern, Schöpke war mitverantwortlich für das gezielte Sterbenlassen unerwünschter Säuglinge von Zwangsarbeiterinnen aus dem Osten, werden im selben nüchternen Ton berichtet wie eine Seite zuvor die Länge der Posener Rede. Die einschlägigen Zitate aus diesen furchtbarsten Reden, die je gehalten wurden, werden in essentialisierter Form auch in diesem Begleittext noch einmal neben die dokumentierten Stichwortnotizen von Himmlers Hand gestellt. Hier möchte ich nun das Wichtigste ganz zitieren, bevor ich mich der Frage nach dem Sinn dieser Archivierungsarbeit zuwende. Himmler galt als der Anständige, als der, der am deutlichsten die Verkehrung der Moral in der Führungsklique der NS-Verbrecher formuliert hat.
Ich meine jetzt die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet, sagt ein jeder Parteigenosse. Ganz klar, steht in unserem Programm. Ausschaltung der Juden, Ausrottung machen wir. Von allen, die so reden, hat keiner zugesehen, hat keiner es durchgestanden. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht und ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte. Denn wir wissen, wie schwer wir uns täten, wenn wir heute noch in jeder Stadt, bei den Bombenangriffen, bei den Lasten und bei den Entbehrungen des Krieges, noch die Juden als Geheimsaboteure, Agitatoren und Hetzer hätten.
Es war, wie Hannah Arendt bemerkte, zu einer Pflichtsache geworden, die elementarsten Gebote der Moral in ihr Gegenteil zu verkehren. Zu schämen hatte sich, wer darin schwächelte und etwa beim Anblick einer gewissen Zahl von Leichen weichmütig wurde. Im Übrigen waren die sogenannten Werte denen durchaus ähnlich, die vielen Menschen auch heute, in freieren ebenso wie in autoritären Welten, etwas bedeuten. Himmler pries die durch die Führung vorzulebenden Tugenden von Wahrhaftigkeit und Triebbeherrschung, Alkoholverzicht, Verzicht auf persönliche Bereicherung und Sadismus und so weiter. Das alles wissen wir längst. Jedenfalls weiß das alles, wer es wissen will und sich der Aufklärung über diese Fragen, die in den vergangenen Jahrzehnten geleistet wurde, nicht verschlossen hat. Es mag immer noch dieses oder jenes Detail hinzukommen, aber grosso modo wissen wir, woran wir mit unserer monströsen Geschichte sind. Was also hilft es noch, wenn immer mehr und mehr Details feinsäuberlich aufbereitet in irgendwelchen Regalen herumstehen? In seiner Vorrede zu dem Büchlein »Dem Archiv verschrieben« bemerkt Jacques Derrida:
Sowohl das Wort als auch die Vorstellung Archiv scheinen für ein erstes Herangehen auf die Vergangenheit hinzudeuten, auf die Anzeichen des konsignierten Gedächtnisses zu verweisen, die Treue der Überlieferung ins Gedächtnis zu rufen. Ebenso sehr und mehr noch vorrangig müsste das Archiv das Kommen der Zukunft einbeziehen.
Wenn ich die Zukunft einbeziehe, frage ich mich natürlich zuerst, wer soll das lesen? Und wer das ernsthaft liest, was lernt er? Zunächst ist zu lernen, auch der Anführer einer Verbrecherklique in einem monströsen Schurkenstaat ist in aller Regel eine männliche Führungskraft, die sich Kraft ihres Amtes Vorbildfunktion anmaßt, die sich das Recht nimmt, andere auf Pflichten einzuschwören, die sich die Freiheit nimmt, mehr als eine Frau zu haben und sich für diese und eventuelle Kinder dann auch in Grenzen verantwortlich fühlt. Und auch das Oberhaupt der Massenmörderbande hatte manchmal, nach 3 Stunden einer unsäglichen Rede, Halsschmerzen. Ich persönlich muss das alles nicht so genau wissen. Aber wenn mir ein gebildeter Mensch, der einen Rest wissenschaftlicher Redlichkeit an sich hat, erzählen will, dass alle diese Geschichten nicht wahr seien, und so etwas kommt wieder immer öfter vor, dann kann ich ihn in das Archiv schicken, in dem dieses Buch steht. Weil so viel an der Erforschung und Archivierung der Dokumente gearbeitet wurde und weiterhin wird, vermag ich mit der Historikerin Deborah Lippstadt nach wie vor zu sagen, die historische Wahrheit wird auf Dauer stärker sein als alle Versuche, sie zu leugnen. Und damit das so bleiben kann, muss es immer wieder solche Bücher geben. Bücher, die einfach da sind.
Und tiefe Einblicke in die Banalität des Bösen gewähren. Gesine Palmer über den notwendigen, aber nicht eben angenehmen Band Die Organisation des Terrors, der Dienstkalender Heinrich Himmlers 1943 bis 1945. Herausgegeben von Matthias Uhl und anderen, veröffentlicht bei Piper. 1152 Seiten, 48 €.